mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Heute ist es soweit. The Master of Wortspiel ist bei uns. The Master of Rechtschreibung und The Master of guter Deutschaufsatz. Thorsten Sträter. Clemens, mein Producer, hat aufmerksam zugehört. Was ist dir bei diesem Gespräch aufgefallen?
Ach, dass der halt immer echt und ehrlich ist, ne? Also und anfängt bei in den 90ern im Laden gearbeitet, wo Tic-Tac-Toe eine Bravo-Gewinnerin oder irgendwas begleitet haben, die sich Haarextensions hat machen lassen. Also bis hin zu seiner Hut- und Sonnenbrillenablage, der ist so bei sich, der weiß, was er erzählen will, und das hört man einfach sehr, sehr gerne, weil der auch so toll spricht einfach.
Ja, super Stimme auch und so. Also da kommt viel rüber über einen Mann, ja, der tatsächlich eine besondere Karriere hingelegt hat. Der ist ja eigentlich erst seit so knapp 10 Jahren im Geschäft, ist aber ganz oben angekommen. Und wir haben viele Themen, der liebe Thorsten und ich. Einfach zuhören jetzt hier mit den Waffen einer Frau. Heute mit Thorsten Sträter. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, den man eigentlich nur mit Mütze erkennt, aber heute muss er für uns Kopfhörer tragen. Das ist eine harte, harte Nummer, aber er ist willens, das zu tun, und er wird die auch die nächsten Stunden auflassen, und deswegen freue ich mich besonders, dass er für uns sozusagen durch die Hölle geht. Thorsten Sträter ist da!
Ja, danke schön. Barbara. Hallo. Danke. Ja, ich finde es auch zu warm für eine Mütze. Es fängt an, dann auch albern zu werden. Draußen ist ja schön.
Aber trotzdem ist es schon so, dass du, wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Wenn du aus dem Haus gehst, hast du dann so eine Hut und Mützenablage, wo du dir immer irgendwas greifst?
Ja, ist richtig. Ich habe eine Sonnenbrillenablage. Ich sammle Sonnenbrillen, also in so einem normalen, nicht in so einem krankhaften Sektor, sondern mehr so 20. Dann sammle ich Hüte, auch nicht in so einem krankhaften Sektor, auch so 20.
Aber dafür wird schon eng auf der Hutablage.
Es sind gut. Ja, nee, ich habe Nägel in die Wand gedroschen. Da hängen die dran. Ehrlich, jetzt kein Scheiß.
Okay.
Und weil übereinander stapeln ist nicht gut für Hüte, habe ich gelesen.
Ach, das ist ja gut zu wissen.
Ich habe auch einen Hütehund, der die umkreist täglich.
Ich dachte, du hast vielleicht so Hutboxen. Hat man nicht, auch wenn man richtig advanced ist, hat man doch so kleine runde Dinger, wo man die dann so reinlegt?
Wenn man richtig advanced ist, hat man Hundeboxen. Genau, dann hat man Hutboxen. Aber weißt du, wie viel Platz sie wegnehmen?
Ja, eben. Aber du wohnst doch, ich meine ganz ehrlich, Thorsten, du hast Last One Laughing gewonnen. Du kennst Dieter nur persönlich. Du bist heute hier bei mir in der Show. Du hast doch bestimmt eine riesig große Wohnung.
Ah, die Sorte Ironie bedienen wir heute. super nice.
Worauf hast du dich denn eigentlich?
Platztechnisch ist ein bisschen beengt. das ist tatsächlich eine Hutbox. Wenn du so einen von Borsalino einen Hut kaufst, wir wollen keine Werbung machen, aber die waren früher mal echt total super, die Hüte. Jetzt geht's so. Dann kriegst du also eine Hutbox bei, die aber schon wieder 5 Quadratmeter hat. Stell dir mal vor, du willst jede Hutbox aufbewahren. Das geht gar nicht. Das sieht aus, als würdest du permanent umziehen wollen. Und deswegen hängen die an der Wand. Da hängen Hüte gut und können auslüften. Also wenn, dann setze ich einen Hut auf, wenn die Sonne scheint, mal einen Strohhut.
Finde ich
oder
gut.
So.
Aber das heißt, du fühlst Hüte dich gut. Wirklich, also es wäre für dich ungewohnt, jetzt ohne was aus dem Haus zu gehen.
Ja, also das Problem ist, dass mir auch die Haare ausgegangen sind, was jetzt kein Problem mehr ist. Ich rasiere das einfach ab. Aber ich kriege ruckzuck einen Sonnenbrand auf der Hirse, wenn das richtig warm wird.
So, wie nennst du deine Hirse? Also du nennst
Kopf.
Es Hirse,
also
weil
ist
es
Kopf.
Ist ja doch, ich
die
finde
Birne.
Das, ich habe auch privat mit jemandem zu tun, der ähnlich veranlagt ist wie du.
Ja,
und da wird immer von viel Testosteron und so gesprochen halt, dass so viel Testosteron sozusagen das Haar gar nicht mehr halten kann, weil die mit anderen Sachen beschäftigt sind, diese
Bullshit.
Ganzen Hormone. Wie auch immer.
Kompletter
es ist
Quark,
so,
ey.
Es ist nur so, nennst du es Glatze, Halbglatze, Pläte, ist ja alle Wörter dafür sind schlimm.
Ja, alle Wörter dafür sind aber auch zutreffend. Also ist mir egal, ehrlich gesagt, ob das Glatze ist, schon ist so eine Glatze wahrscheinlich. Ist das eine Glatze? Das wäre eine Halbglatze, wenn ich die Seiten nicht auch wegrasieren würde, weil nichts ist schlimmer als diese halbe Frisur. Ich empfehle jedem, der nicht aussehen will wie Stromberg, dann rasier alles ab. Als schlechtes Beispiel nimmt man immer Bruce Willis, der auch nur noch Scheißfilme dreht.
Ja.
Aber rasier ganz ab. Hab den Mut zu komplett Pimmelkopf. Und lass die Seiten nicht stehen und versuch da immer zu kämpfen.
Ich finde, mit Pimmel hat das gar nichts zu tun, ehrlich gesagt. Aber ich sage oft zu meinem Mann, oh, bist du wieder Peer Steinbrück?
Ja, das kann man auch machen.
Oder Olaf
natürlich.
Schulz.
Ja.
Ja.
Also so einfach wegrasieren. Wegrasieren den Scheiß komplett. Und dann Hut auf, das sieht immer... Ne, ist egal, wie es aussieht. Irgendwie, ich bin Mitte 50, was soll das jetzt hier? Also,
nee, komm, jetzt hör mal auf, du hast dich doch noch nicht aufgegeben. Komm.
Verstehst du, es gab eine Phase, man guckt ja Bilder nach. ich hatte eine Phase, da hatte ich so, da war ich in diesem Schattenreich zwischen, es ist fast noch eine Frisur, man kann aber von jedem Winkel durchgucken. Und da habe ich mir überlegt, Haare implantieren. Und dann habe ich gegoogelt, wie teuer das ist, und habe mir gedacht, na, Spaß. Dann habe ich geguckt, wie weh das tut, und dann dachte ich,
oh,
ich gebe doch kein Schweinegeld. Das sieht schon gut aus. Also, es gibt Leute, die können das. Aber am
Anfang sieht's ganz fies aus. Hast du das gesehen, wenn da lauter so rote Punkte sind?
Ja, klar. Aber, und dann stellst du halt fest, dass, stell dir vor, ich hätte mir vor 10 Jahren die Haare implantieren lassen, als es so Licht war, und jetzt wären die alle weg, und dann würde ich mit so 2000 Resthaaren auf dem Wirsing in der Gegend rumstehen, und deswegen, man kriegt halt keine Frisur mehr hin.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, und da sehe ich eben schon, ich finde das auch bei Frauen schlimm, wenn die sich da hinten so Zeug reinklipsen. Ich weiß nicht, wie du das als Mann siehst, aber wenn ich mir vorstelle, man fährt so einer Frau so, weißt du, so hinten so an den Nacken entlang, so hoch in die Haare, und dann bleibt man da so hängen in so Uhu-verklebten Strähnchen, die da irgendwie mal vor 6 Wochen da reingeklebt wurden und so, das finde ich auch schwierig. Aber wenn ich mir vorstelle, ein Mann hat sich echt richtig Mühe gegeben und dann wurden denen da vorne mit so einem Lineal da so eine Linie gezogen, so ein Strich mit dem Edding und dann...
Die Geschichte erzähle ich dir jetzt, pass auf. Der Witz an der Sache ist, ich habe mal in so einem Studio gearbeitet.
In einem Haarimplantationsstudio.
Ja, die werden ja nicht implantiert. Nee, in einem Haarfalling im Extensionsstudio in Dortmund.
Ist nicht dein Ernst.
Pass auf, ich erzähl's dir. Die Geschichte ist gut. Das war einfach, da haben gute Freunde von mir gearbeitet und das war so Anfang der 90er.
Das beruhigt mich. Ich dachte, das war vor 3 Jahren.
Und das mit denen so viel zu tun, dass ich so viel im Laden rumhing, dass die mir erklärt haben, wie das geht. Das geht ja tatsächlich so, dass du eine Strähne guten Kunsthaars hast. Das war damals nichts mit echter. Finde ich auch gruselig, das Echthaar. Wo nehmen die das her?
Also es kommt von indischen Frauen, die das verkaufen. Und dann wird das gefärbt.
Krass, ohne Wurzel. Ja gut, okay, so ist das halt. Und dann wird die Strähne an deine vorhandenen Haare angelegt, das wird umwickelt. Und dann sind sie mit einer Heißklebepistole dran gegangen. Das hat den ganzen Tag gedauert und unfassbare 2000 Mark gekostet. Und was so lustig war, dass ich dann einmal in dem Studio war. Und dann kam ein Tic-Tac-Toe. Du weißt schon, ich finde die scheiße und so. Das war bei mir auch der Fall tatsächlich. Die fanden mich auch kacke. Und die waren da, weil die begleiteten Mädchen, das in der Bravo, hatte die so ein Makeover gewonnen. Bisschen Haare länger.
Was macht man nicht alles als Popstar?
Ja, Tic-Tac-Toe sind mitgegangen. Und schon da hatte man nicht den Eindruck, dass die jetzt sich selber über Kreuz derartig feiern. Da war schon leicht Stimmung. In der Bude, so von wegen, also, wo man dazwischen steht und denkt, ja, was mache ich eigentlich hier? So, das war ganz interessant. Tic-Tac-Toe mal kennenzulernen, war schön.
Das hat man ja leider total vergessen, wie die sich so wahnsinnig gefetzt haben. Das ist leider so ein bisschen aus unseren Gedächtnissen verschwunden. Aber die würde ich gern, wobei, nein, das würde ich nicht.
Weiß man nicht.
Ich glaube nicht. Würde man die machen sicher bald eine Reunion, wenn gar nichts mehr geht.
Ich weiß nicht. Das ist halt immer so, ich finde die No Angels. Wie gesagt, ich hatte ja sofort Tageslicht in den Augen, als ich hörte, die kommen wieder.
Fandst du die scharf?
Was heißt scharf? Ich fand die Songs alle ganz gut.
Ich auch.
So,
Daylight in Your Eyes ist
Daylight in Your Eyes, ich sag's ja. Oder auch Viva, Schieß mich tot.
Viva la... Nee, das waren die. Entschuldige bitte.
Nee, das waren die.
Viva la la la.
Das waren nicht New Angels.
Nein, war das nicht Viva Dings hier? Das waren die anderen. Das waren... Hey, tell you what you want, what you really want.
Okay, dann hab ich mich vertan.
Wie hießen die denn?
Sehr ewig her. Hier, Dingens ging, Spice Girls.
Spice Girls,
ja, sicher. Das kannst du aber mal sehen, dass ich jetzt denke... So sind für mich die New Angels angelegt. Ich finde die ja...
Du findest sie richtig gut.
Ich fand das immer stark. Also die haben gute Musik gemacht, finde ich. Also gute Popmusik.
Total.
Und,
total. Ja, bis die zum ESC gingen. Und dann sind sie beim ESC aufgetreten. Und dann sind die danach... Das killt einen dann letztendlich.
Der ESC killt dich immer. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Ja, nur mich nicht. Ich bin die Einzige, die den ESC immer
lass uns doch bitte über den ESC reden. Ja, ich habe da wirklich Gesprächsbedarf.
Hast du die Veranstaltung verfolgt in diesem Jahr?
Ich konnte nicht, weil das war einer der wenigen Online-Streaming-Auftritte, die ich gemacht habe. Doch, pass auf, das ging so. Online-Streaming-Auftritt vor 10 Jahren zugesagt, nee, gar nicht, spontan, mit Hennes Bender und Gerburg Janke und Katie Freudenschuss. Und das war so ein Streaming, wir haben also ins Nichts rausgestreamt, in so einem kleinen Studio, haben Quatsch gemacht. Und das war parallel zum ESC, was ja ganz besonders dumm dann auch ist. Deswegen habe ich es nur sehr spät mitgekriegt und ich war ein bisschen irritiert davon. Ich kannte den deutschen Teilnehmer nicht. Und dann habe ich davon nur Ausschnitte gesehen und habe mir echt gedacht, ja, Kalkofe, ich weiß nicht, wie lange du solche Sachen vorbereitest, dass du die am selben Abend senden kannst. Und dann habe ich die mehrfach gesehen und dann dachte ich mir so, ja, okay, also so.
Aber jetzt sage ich dir mal was. Ich bin ja seit vielen Jahren beim ESC dabei. Ich bin ja die Mutter des deutschen Vorentscheids.
Gewiss,
ja.
Gewiss.
Und ich bin so die große Konstante beim ESC. Also wenn mag auch alles um mich herum zusammenbrechen. Ich bin irgendwie immer noch da und ich habe die ja alle irgendwie durch meine. Langsam denke ich, vielleicht hat es ja auch was mit mir zu tun. Ist es nicht beim Fußball so, dass man so abergläubisch wird, dass man sagt, jetzt muss man diese eine Person mal auswechseln?
Nee, überhaupt nicht. Das
dann
hat nichts
wieder
mit.
Besser.
Im Gegenteil. Du gibst der Sache einen charmanten und sich selber nicht so ernst nehmenden Rahmen.
Aber jetzt habe ich ja alle erlebt. Da war alles dabei, sage ich dir.
Das
ist eine
Sache, die mit Ulrich Meier einfach nicht so gut hinkriegen würden, glaube ich.
Wobei, wenn der die Klamotte angehabt hätte, die ich dieses Jahr trug, dann wäre, glaube ich, alles möglich.
Das sah aber schön aus. Das habe ich gesehen.
Ja, aber dann stand ich neben Janine Reinhardt, die irgendwie mit 42 Kilo neben mir stand und einfach so einen Traum in schlichtem irgendwas trug. Und ich dachte mir, oh Gott, ich bin wieder von Harald Glückler eingekleidet worden.
Nee, aber irgendwas ist immer. Dann kommt von links Conchita Wurst und du bist wieder raus. Was ist denn? Also das ist ja alles eine Frage der Relation.
Zwischen Conchita Wurst und Janine Reinhardt irgendwo einzubetten. Und Günther Jauch habe ich auch noch in mir entdeckt.
Genau. Irgendwo zwischen Rammstein und Peter Alexander versuche ich meinen Kleidungsstil zu finden. Was?
Oh Gott. Naja, und wir hatten einfach in den letzten Jahren, da war alles dabei. Da waren von zwei Frauen, die sich gegenseitig anschreien und sich sagen, wir sind Mädchen, wir sind Freundinnen, wir müssen uns unterstützen, bis hin zu ich bin happy, ich fühle keinen Hass, bis hin zu ich stehe da und singe eine Ballade oder ich bin eine Girlsband, die wo wirklich Diversity sozusagen gefragt ist und von Kurzhaarschnitt über ich bin nicht total dünn, aber so diese ganze, wir hatten alles und es war alles immer schlecht.
Ja, aber der ESC, ich meine, das liegt ja daran, also wenn man das verstanden hat, du bist jetzt ein ganz normaler, ernstzunehmender Musiker, was völlig in Ordnung ist, und dann fängst du an zu sagen, okay, ich gehe zum ESC, erstmal gehe ich zum Vorentscheid, da kriegt man sich schon mit den Leuten rum und dann ist die Frage, mache ich etwas mit einer wichtigen Botschaft für die ganze EU? Also sowas wie, hasst euch nicht, tretet keine Hundewelpen tot, liebt einander, jeder Mensch ist gleich. Oder mache ich eine vollkommen beschmierte Gaga-Nummer. Das ist ja auch sehr gerne. Ich persönlich feiere immer noch nach wie vor Stefan Raab für Wada Hade Dude da, weil das so ein Ding ist.
Und die waren da mit Platz irgendwas 14 oder so.
Fantastisch.
Also
ich fand es
super.
Immer fantastisch. Wada Hade Dude da,
ja, das
ich
hat
immer
er übrigens,
gut finden.
Das hat er sich einfallen lassen, weil er eine Frau beobachtet
ja,
hat,
die mit
die
ihrem Hund unterwegs war.
Genau, und er hatte was in der Schnauze
und
da hat die Frau
Wada Hade Dude da. Und das ist genau, das ist sprachlich exakt das, was mich anspricht. Wada Hade Dude da.
Ja.
Und das fand ich toll. Ich fand natürlich... Max Mutzke hat auch mitgemacht, ne?
Ja, 2004.
2004.
Da habe ich mich in Max Mutzke verliebt, ehrlich gesagt.
Wer?
Du auch, oder?
Nicht.
Ja.
Ja.
Jetzt sind
wer
wir beide
nicht.
Seit fast 20 Jahren in Max Mutzke verliebt. Und
Can't Wait Until Tonight war fantastisch.
Ja.
Also was für eine großartige Nummer. Und dann, und jetzt ist der ESC so ein bisschen, es ist wie so eine bizarre Eislaufkühe. Wer hat das seltsamste Kostüm? Wer gibt am meisten Gas auf der Videoleinwand?
Ja.
Wie unverständlich kann man es machen?
Nein, es ist teilweise ganz gute Popmusik jetzt geworden und es ist, finde ich, sehr abwechslungsreich. Ich gucke das eigentlich echt ganz gern, aber es ist leider so ein bisschen so, dass man das Lästern muss wegfallen, weil man darf jetzt nichts mehr über andere Leute Kostüme sagen, weil wenn man früher gesagt hätte, also ich sage jetzt mal, vor 10 Jahren hat der Kommentator gesagt, die Balkan-Barbie in der Ostklamotte, sage ich jetzt mal, und heute ist natürlich, darf man nur noch sagen, sehr schöner Beitrag aus Bulgarien.
Der Herr Urban macht das alles schon richtig.
Der macht das ganz, ganz
muss
toll.
Muss man leider
ganz
sagen,
toll.
Dass das schon ganz gut macht.
Ich finde das auch super. Und er ist das wirklich,
sogar
er gibt
toll.
Dem Ganzen so einen intellektuellen Rahmen.
Er gibt der den Anstrich einer sehr, sehr sachlichen Werkschau.
Ja.
Das heißt, es ist tatsächlich so, als würde man irgendwas von Disney gucken, weißt du?
Ja, ja.
Pocahontas.
Ja.
Und,
mit philosophischem Überbau.
Ja, und Marcel Reich-Ranicki kommentiert das und sagt, ja.
Aber hast du nicht selber auch mal, also vielleicht jetzt nicht, um beim ESC anzutreten, aber hast du auch mal irgendwie einen Vorstoß gemacht in Sachen Gesang? Du hast doch so eine gute Stimme.
Ja, dass die sofort beschissen wird, wenn ich anfange zu singen. Das ist, es gibt zwei Möglichkeiten zu singen im deutschen Fernsehen, ohne sich komplett zum Horst, wo es egal ist auch. Und das ist zum einen bei Ina Müller.
Oh Gott, da müssen ja alle singen.
Da müssen alle singen. Und wenn aber alle singen müssen, ist das hochdemokratisch und dann kann man es mal machen.
Mhm.
Das wirkt dann nicht so als dieses, soll ich übrigens mal singen? Ich bin ja nicht Jan-Josef Liefers in so vieler Hinsicht. Und da habe ich dann gesungen. Aber
was hast du gesungen?
Da hatte ich auch die Lampe an. Was habe ich gesungen? Ich habe am ersten Mal haben wir gesungen Something Stupid. Was denn? Das ist,
entschuldige. Du mit Ina Something Stupid.
Haben wir gut gemacht, weil
das ist total schwer. Hat sie die zweite Stimme gesungen oder du?
Das ist nicht so schwer. Sie hat natürlich die zweite Stimme gesungen. Musste ich mir erklären, was die zweite Stimme ist. Das ist ja ein Duett und ich habe die Platte ausgesucht, weil sie A, kurz ist, weil ich bin Sinatra-Sachverständiger, traue mir da aber keinen einzigen Song zu, aber das Ding ist kurz und hat einen sehr langen Instrumentalteil, weißt du? Ja, stundenlang. Und zum Schluss wird nochmal eine Strophe gesungen, so lange konnte man rumstehen.
Nur eine halbe eigentlich, dann am Ende ist doch super.
Und das zweite Mal war City of Stars, weil das auch nicht schwer ist.
Was ist das nochmal?
Das ist aus La La Land, Ryan Gosling und Dingenskirchen und Emma Stone, und das ist auch
ein Duett.
Auch ein Duett.
Da hast du dir jedes Mal die Ina gekrallt.
Ja, man muss aber jetzt zur Ehrenrettung dazu sagen, du weißt das vielleicht auch, es gibt sehr wenige nicht-alkoholische Getränke bei der Aufzeichnung von Inas Nacht. Das ist der eine Punkt, und der andere Punkt ist, dass man denkt, dass diese 45 Minuten, die das läuft, der wirklichen Aufzeichnungszeit entsprechen, das nicht stimmt. Die Aufzeichnung dauert 2 Tage.
Das habe ich schon mit einigen meiner Gäste hier besprochen, die alle teilweise noch unter dem Eindruck der Aufzeichnung bei Ina Müller standen, weil sie sagten, es hat stundenlang gedauert und ich kann mich nur an ganz wenig daraus erinnern.
Ja. Also es ist schon einige Zeit her, dass ich da war, bestimmt 2 Jahre, aber vom Gefühl war die Aufzeichnung länger als der Abstand zwischen jetzt und der Sendung. Das macht aber Spaß.
Ja.
Und dann ist das so, dass du natürlich auch was getrunken hast zwischen durch.
Aber
auch mangels Alternativen. Und dann schneiden sie es so zusammen, dass du nach 10 Minuten Sendung den Song singst. Du bist natürlich voll wie ein Pisspot, aber das sieht man im Schnitt nicht.
Nee, und was du auch gar nicht siehst, ist der Weg dahin, dass sie dich ja 4 Stunden lang bearbeitet, über irgendwas zu reden, und irgendwann sagt man dann was und es ist dann aber in Minute 3 der Sendung, dass man so denkt, ach, sonst hat er sich immer so geziert und hier erzählt er gleich am Anfang irgendwie. Aber du bist doch jemand, du bist ja wirklich mega kontrolliert. Du erzählst ja nichts, was du nicht erzählen willst. Lässt du dich dann dazu Sachen hinreißen, die du lieber nicht sagen würdest?
Nö, gar nicht. Man muss sagen, meine ganzen Ansichten sind auch wenig populär. Also, und das Problem ist immer, ich sage deswegen so wenig, weil man will sich auch selber nicht entzaubern als normaler Stoffel. Also erstmal habe ich nicht so viel zu erzählen. Ich habe jedes Mal Panik in so einer Talkshow. Du sitzt in einer Talkshow und dann sind da nur so Titanen der Unterhaltung, ganz unangenehm gehabt in der Sendung mit hier dem Boxer, mit einem der Klitschkos.
Ja.
Und dann komme ich und dann sitze ich da und rede 20 Minuten irgendeinen kompletten Quatsch. Und dann gehen wir wieder. Und das bei mir bleibt bei Talkshows immer das ungute Gefühl. Was habe ich da jetzt gemacht so?
Der eigenen Bedeutungslosigkeit. Und man ist ja auch von seiner eigenen Biografie total gelangweilt, finde ich. Weil man dann wieder die gleichen Sachen auch besprechen muss. Ich habe
ich will aber nicht undankbar sein.
Intronisationserlebnis war folgendes. Bevor ich die NDR Talkshow moderierte, war ich dort als Gast geladen. Und damals war die NDR Talkshow noch: ältere Männer mit Abitur unterhalten sich über ihr Leben. Ja. So. Es war Reich Ranitzky, es war Karasek da, es war Harry Rodenstock, es war eine Tochter von Thomas Mann da, es war Maximilian Schelder, und der Maximilian Schelder saß neben mir, der guckte mal zu mir rüber und sagte, wer sind Sie? Sie sind schön. Und
tut mir leid,
dann war noch irgendwie, also es waren nur solche Typen. Oh, und dann noch hier der Typ, der mit Klaus Kinski der Regisseur, der mit Klaus Kinski diesen Film hier gedreht hat im Dschungel.
Er hat mehrere Filme
Herzog,
mit ihm gedreht.
Herzog.
Werner Herzog. Der Klammer auf.
Ja.
In dem Tom Cruise-Film Jack Reacher hat er den Schurken gespielt.
Ich werde verrückt.
Das musst du dir angucken.
Das
und er synchronisiert sich selbst. Fantastisch.
So, also mit diesen Leuten
saß
ich, mit denen saß ich zusammen. Und ich war als einzige Frau, und ich weiß, wie man über Leute wie mich damals, heute immer noch spricht, ich war Schnittfutter. So heißt es ja beim Fernsehen, weil Karasek redet und ich war im Bild. So. Und irgendwie, die redeten also alle Reich Ranitzky übers Warschauer Ghetto, Harry Rodenstock über die Elisabeth Mann über ihren Vater, Thomas Mann, der Ding über seinen Film, über die Zeit mit Kinski. Und dann kam ich und machte Werbung für Tiebreak, das Tennismagazin im DSF. Ich habe da gesessen und dann ging es immer, ja, was ist denn jetzt dran an der Affäre zwischen Andre Agassi und Steffi Graf? Und ich war immer so, oh Gott, ich will versinken.
Ich habe das sogar in meinem Programm aufgenommen, diese Sache, die ich im Kölner Treff hatte mit Micky. Micky Beisenherz war Moderator. Und Micky hat mich gefragt, irgendwie, ich war der erste Gast aus irgendeinem Grund, was bei Komikern ja unüblich ist. Und Micky sagte zu mir, Thorsten, du bist ja so ein ganz ruhiger Charakter, dich regt ja gar nichts auf. Und das nahm ich dann zum Anlass, mich mal darüber zu beschweren. Und zwar wirklich mich echauffiert habe über den Umstand, dass Hotelflure immer länger werden. Wirklich jetzt.
Ja, und du bist ja immer in dem Upgrade-Zimmer, was am Ende des Flurs liegt, weil es zwei Fensterfronten hat.
Ja, kann sein, weiß ich nicht. Und jedenfalls rege ich mich komplett auf. Komplett. Erzähl wirklich einen von der Mickey Maus, wie lang die Flure sind, dass ich oft 7 Minuten laufe und dann der schwere Rollkoffer von Rimowa. Ich komme mit nass geschwitzten Händen an und habe mich da aufgeregt darüber, dass die Dinger immer größer werden. Und nach mir dran war Reinhold Messner, der dann erstmal erzählt hat, wie ihm auf dem Weg auf den Nanga Parbat alle Zähne abgefroren sind. Und ich habe da gesessen und dachte mir so, Scheiße. Aber im Sheraton sind die Flure lang. Die sind schon lang, die Flure. Es war richtig... Ich habe gesagt, werf bitte eine Decke über mich. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Es war richtig scheiße. Und dann, wo ich mir dachte, ja, was habe ich hier eigentlich wieder konkret zu erzählen?
Ja, aber es ist eben auch so, um nochmal auf die Biografie zurückzukommen. Also war es bei mir eben auch. Oh. Man beginnt ja seine Karriere im Fernsehen mit irgendwie 3 Geschichten. So, ja. Also bei mir war das immer, sie hatte eine Brille, da hat sich dann und eine Spange und da hat sich dann auch noch irgendwie eingemogelt, ich sei auch noch stark übergewichtig gewesen, was ich definitiv erst seit kurzem bin. Aber als Kind war ich total normal. Und dann wurde ich immer so total mitleidig, so, wann haben sie sich entwickelt, vom hässlichen Entlein zum Schwan? Ich so, naja gut, ich hatte halt nur eine Brille und so. Dann, der Vater ist Musiker und dann noch irgendwie, sie schrieb ihre Magisterarbeit über Essen als Druckmittel in der Familie oder so. Diese Themen haben mich 20 Jahre lang gequält und begleitet. Und
ja, irgendwas begleitet einen ja immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht.
Was ist es bei dir? Hast du auch so Themen, auf die du immer wieder angesprochen wirst?
Naja, das ist leider... Ich meine, pass auf, einerseits, man muss ja jetzt auch mal dazu sagen, es freut einen ja immer, wenn die Leute auch Interesse haben, wenn die sagen, Sie haben ja Herrenschneider gelernt, Herr Sträter, gewiss. Wie wurden Sie Komiker? Ich meine, dazwischen liegen jetzt einfach mal gepflegte 25 Jahre. Wie soll ich das jetzt in einem Satz zusammenfassen? Das kann man natürlich, indem man sagt, das ist total simpel. Der Herrenschneider, ein Herrenausstatter, dann mal 2 Jahre arbeitslos, vorher bei der Bundeswehr gewesen. Dann Handys verkauft, in der Spedition meiner Mutter angefangen zu schreiben, dann kam kleiner Verlag, dann kam großer Verlag, dann habe ich 10 Minuten gelesen, dann eine halbe Stunde, dann hatte ich ein Soloprogramm, dann bin ich raus. Meine Agentin hat mich entdeckt, Dieter Nuhr hat mich entdeckt, hier bin ich, klabums. Das ist also so
aber so finde ich es ganz unterhaltsam, wenn du es so erzählst.
Ja, nur so. Oft erzähle ich es aber auch in der langen Version, die so unfassbar öde ist. Die hört sich an, als wäre sie aus Kord. Die ganze Strecke, die ich dir erzähle. Die kompletten 20 Minuten, wo du so an braunen Breitkord denken musst. Aber so ist das halt.
Brauner Breitkord ist, das habe ich mehrfach in den Unterlagen über dich nachgelesen, für dich eigentlich passt das denkbar Schlimmste.
Es ist das Schlimmste, ja. Ich verstehe auch nicht, warum man es nicht nach innen trägt, Kord. Weil dann ist ja ein bisschen gewärmenden Charakter.
Du bist, gibt es, wenn auch schwarzer Kord nicht? Nee, dann siehst du aus wie ein Zimmermann, oder?
Es gibt schwarzen Kord, wir haben das ja alle getragen. Ja. In den 80ern und 90ern, da hieß es ja dann plötzlich, boah, so ein schönes Kordsakko. Weißt du? Mhm. Als ob man jetzt Dr. Jones ist und irgendwie in Illinois an Universität Archäologie unterrichtet. Ist persönlich, Kord trägt auf wie Sau. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ja, das brauchst du mir nicht erzählen.
Nur Holz trägt noch mehr auf als Kord. Ich habe hier eine schöne Weste aus Holz. Sie trägt sehr auf. So. Und Kord trägt unfassbar auf. Ja. Das kann ich überhaupt nicht tragen.
Das kann man nur als Opfer tragen, tatsächlich. Hast recht.
Also, naja, es gibt Leute, ich kenne Leute, die tragen Kord und weil die aber die haben so eine Kindergröße, 98 oder irgendwie sowas und da sieht das dann ganz gut aus.
Ich kenne extrem viele Leute, die Kord tragen, ehrlich gesagt.
Warum trägt man Kord? Das ist so ein Wohlfühlschlunzen.
Ja, dazu fällt mir folgender Witz ein. Okay, sagt ein Mann zur Frau, du, ich war gerade beim Arzt und ich soll morgen nochmal kommen, aber ich soll eine Sperma, eine Urin und eine Kotprobe mitbringen. Mm-mm. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, sagt die Frau. Nimm ihm doch einfach deine Kordhose mit.
Kordhose ist schön abgewandelt, hat mir gut gefallen in der Form.
So, wir spielen ein Spiel, lieber Thorsten, um das wir beide nicht drum herum kommen. Magst du doch prominent sein, wie du willst, und der Gewinner der letzten LOL-Staffel.
Prominent, ja.
Wir spielen dieses Spiel und noch nicht mal ich, obwohl ich der Chef hier bin, weiß, worum es geht. Wir wollen ein Spiel spielen, liebe Barbara, lieber Thorsten. Du, lieber Thorsten, auch
von
als...
Von wem ist das? Ist das von diesem Typen aus Saw? Von wem hast du den Zettel jetzt, dieses...
Hallo, der liegt Barbara. Hier einfach.
Der liegt hier einfach. Spiel spielen. Oh, und dann kriegst du so einen Zettel und dann, okay.
Ja, ich habe das nie hinterfragt, aber du hast total recht.
Ja, nein, von wem ist der
von
Zettel?
Von meiner perfiden Redaktion.
Ja, verstehe.
Die den ganze Woche so jetzt sage ich mal, nicht viel zu tun haben und dann kurz bevor es losgeht, einfach in 2,5 Minuten das hier zusammenklöppeln.
Und los geht's.
So. Du, lieber Top, auch als Horrorbuchautor betreibst du dein Unwesen. Wir dachten, diesmal kann es ruhig etwas dunkler werden. In einem Umschlag neben dir legt, lieber Thorsten, einen Auszug aus Barbaras Wikipedia-Eintrag. Bitte lies diesen in absoluter Horrormanier vor. Ach, wirklich? Das ist ja eigentlich sehr lustig. Da haben sie die 2,5 Minuten aber mal gut genutzt.
Da haben
Hast
sie wirklich,
du einen Umschlag?
Nee,
hier.
Ich habe ja keinen Umschlag. Das ist der Umschlag.
Ja.
Es gibt keine Horrormanier. Also ich kann tatsächlich Horrormanie etwas vorlesen, ist immer etwas knallchargenmäßig.
Ja, weißt du, erkenne ich sofort die Vorlieben meiner Redaktion wieder, wenn du
der
das
der Einzige, der in Horrormanie richtig gut vorlesen, also es gibt ein paar Leute, die das richtig gut können. David Nathan zum Beispiel. Ja. Kennst du den? Deutsche Stimme von Johnny Depp, bester Hörbuchinterpret.
David Nathan ist die Stimme meines Radios.
David Nathan? David Nathan ist ein Genie. Den musst du dir anhören.
David Nathan ist doch meine Stimme, oder? Was? Richtig, der ist meine Stimme von meiner Radiostation. Sag mal, ich hab einmal kurz den Kopf aus dem Fenster gereckt und du hast hier sofort dein Telefon geschnappt?
Ja, ich habe mal eben geguckt, das hat vibriert. So, da bin ich wieder.
Und wer hat dir geschrieben?
Meine Agentin, ich soll die Mail lesen.
Was für eine Mail?
Die Mail.
Willst du die lesen, Chris?
Ich kann sie eben vorlesen.
Du kannst auch die Mail in Horrormanier vorlesen.
Ich kann es dir sagen. Hier, genau, so. Hier zum Beispiel Statements. Ich habe Statements abgegeben zur Rastertherapie. Mhm. Jens Spahn hatte ja die brillante Idee, Rastertherapie jetzt, also.
Hat aber nichts mit Rastafari zu tun, sondern mit Raster.
Nein, es hat mit Rastertherapie. Das bedeutet, dass man sagt, wenn du jetzt psychisch krank wärst, Depression, irgendwas, dann gehst jetzt zum Arzt und der guckt mal so ein bisschen, was dir fehlt und dann fängt er mit dir eine Therapie an. Mhm. So mehr oder weniger Open End, das müssen wir dem Arzt überlassen und der muss sich ja langsam rantasten. Es geht ja um die Seele. Und Jens Spahn, alle, die damit zu tun haben, sagen jetzt, lass uns mal Rastertherapie machen. Also sagen wir mal, du hast Depression, kriegst du 22 Stunden. Dann ist die Therapie zu Ende. Das ist stark vereinfacht gesagt.
Ah, okay.
Und meine Statements sind, wo sind meine Statements? Hier habe ich sie geschrieben. Ich habe sie ein bisschen, eins ist zum Beispiel, lieber Herr Spahn. Ärgerlicherweise lässt sich eine Psychotherapie nicht ganz so gut überblicken wie das Verlegen von 1000 Quadratmetern Laminat. Das ist das eine. Und das andere ist, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der Zuckerkügelchen heilen und Psychotherapie planbar ist wie der Jahresurlaub. Aber wie das Leben auch, ist auch die seriöse Medizin kein Wunschkonzert. Und das sind so...
Das möchte ich genau so lesen. Weil du wirst hier jetzt in dem Bereich natürlich häufiger angefragt und deswegen ist es natürlich auch gut, dass du das schnell auf den Punkt bringst.
Ja. So, jetzt hier kommt Barbara Schöneberger.
Warte, wir waren hier auf dem Ding. Okay. Eine Pause solltest du immer an den Stellen machen, an denen du ein Sternchen siehst. Hier kommt Barbaras Einsatz. Liebe Barbara, unterstütze Thorsten an dieser Stelle immer mit einem passenden Special-Effekt-Geräusch, das zu jeweiligen Stelle passt. Das ist ganz lustig.
Okay,
das
los
ist
geht's.
Mein Wikipedia-Antrag und wir sprachen gerade drüber, der mich zu Tode langweilt, weil meine eigene Biografie hängt mir zum Halse
it
raus.
It is, it is.
Okay.
Barbara Schöneberger, geboren am 5. März 1974 in München.
Ja, servus.
Bürgerlich Barbara von...
Das kann ich an der Stelle leider nicht sagen, weil es ist geheim.
...ist eine deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin, Entertainerin, Schauspielerin und Sängerin. Barbara Schöneberger ist die Tochter des Solo-Klarinettisten Hans Schöneberger und der Hausfrau...
So eine Scheiße, den ganzen Tag mein neuer Dreck weg!
Annemarie Schöneberger und wuchs in Gröbenzell bei München auf. Nach ihrem Abitur am Pestalozzi-Gymnasium. Ich habe gedacht, bei Pestalozzi wäre das, was auf Spaghetti kommt. Das ist überhaupt nicht richtig. So.
Nee, das ist
schon gut. Nach ihrem Abitur
Basilikum.
Am Pestalozzi-Gymnasium in München 1933. Nochmal der ganze Satz. Nach ihrem Abitur am Pestalozzi-Gymnasium in München 1993. Absolvierte Schöneberger ein Volontariat. Du warst also beim Tierarzt, das ist eine schöne Sache.
Ja, schön, Barbara, dass du heute hier bist. Du kannst dich gleich mal unter meinen Schreibtisch setzen und den Rest erkläre ich dir dann gleich, wenn du mir die Hose aufgeknöpft hast.
Bei der Modezeitschrift Mode Spezial in München von 1994 Bis 1999 studierte sie Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität Augsburg. Obwohl sie in der Zwischenprüfung als einzige die Bestnote 1,0
Lüge
erzielt und von der Universität bereits als Studentin eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten bekommen hatte, brach sie ihr Studium nach dem 10. Semester ab.
Schluss mit Augsburg jetzt. Ich ziehe nach München. Ich will die große weite Welt sehen.
Danach schlug sie eine Fernsehkarriere ein. Im Oktober 2018 startete das Barbaradio. Klammer auf, Eigenschreibweise, Barbar, Freistelle, Radio.
Ja.
Ein 24-Stunden-Radioprogramm mit Fokus auf Schöneberger. Das Programm wird über eine App, die Webseite und Radioaggregatoren verbreitet. Wer kennt sie nicht, die Radioaggregatoren?
Was sind denn Radioaggregatoren? Machen die kalt?
Ich kenne nur Dementoren. Das sind Typen, die reiten durch die Luft. Ist egal. Ihre Gespräche mit prominenten Gästen unter dem Programmtitel Mit den Waffeln einer Frau stehen auch online als Podcast zur Verfügung. Aktuell moderiert sie am Wochenende für mehrere Radiostationen.
Katsching, katsching.
Die Barbar Radio Show.
Das ist ein sehr lustiges
mit prominenten
Spiel.
Gästen.
Und
ja,
endlich ging es mal um mich.
Ja, es
weißt
ging
du
um
was? Es nervt mich. Seit Jahren muss ich mich um die Biografien meiner Gäste bemühen. Und jetzt endlich ging es mal um mich.
Das muss bitter sein, wenn man wie du nicht prominent genug ist. Du quälst dich bestimmt richtig ab.
Aber ich erzähle so gern von mir. Also ich zum Beispiel störe mich gar nicht daran, Interviews zu geben, die sich irgendwie mit meiner Person befassen, weil ich merke, dass ich auch übers drüber reden mich selbst besser verstehen lerne. Geht das nicht so?
Ja, das ist vielleicht so, ja. Also ich versuche möglichst immer die ganze Stumpfheit meiner Existenz einigermaßen unterhaltsam zu erzählen. Weißt du, was ich meine? Man versucht ja immer, es zumindest sprachlich aufzupeppen. Wenn man dann, haben Sie einen Führerschein? Ja, den habe ich tatsächlich damals gemacht bei der Bundeswehr und bin in dem Kreisverkehr in Hannover auch durchgefallen. Muss die Prüfung in dem Sinn aber nicht wiederholen. Ich bin angeschissen worden, musste nochmal durch den Kreisverkehr, habe dann bestanden. Das ist keine, besser man erzählt es so. Denn so war's.
Und ich finde auch, dass man dem Gegenüber ja auch immer was anbieten muss. Ich fühle mich immer verantwortlich für eine gute Stimmung. Geht dir das nicht auch so oder kannst du es auch aushalten, wenn es mal richtig doof läuft?
Ich war tatsächlich auf einer Beerdigung mit anschließender Einäscherung. Und ist mir im Vorfeld schon gesagt worden, ich soll ein bisschen die Füße stillhalten. Es geht nicht darum, immer alle Leute. Das war das denkbar schlechteste Beispiel, das mir auch tatsächlich eingefallen ist. Ja, an sich. ist so. Hey, da ist immer die nächste Fahrt, geht wieder rückwärts. Halten Sie die Fresse, Herr Sträter.
Nee, ich kann das nicht. Ich kann auch nicht aushalten, wenn jemand. Bei mir ist es sogar so schlimm, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der echt Scheiß erzählt, dass ich dann noch so künstlich mitlache, weil ich das nicht aushalten kann, dass der jetzt gerade total gegen die Wand läuft.
Das ist ja dieses LOL-Ding tatsächlich auch, ne? Manchmal dieses künstlich mitlachen. Und das Lachen als soziologischer Aspekt, so als Bestätigung.
Bestätigung und Integration
Spiegelung
auch.
Ich
kann es nicht aushalten, wenn sich jemand so macht gar nichts. Aber du rauchst ja auch
noch. Die Nebenhöhlen im Sauerland sind wieder.
Jetzt mal ganz ehrlich. Beim Spucktest hast du kein Problem, ein bisschen was aus dem Hals rauszubefördern. Ich dagegen als ganz clean, ich bin da innen drin ganz rosa, ich weiß nicht, jetzt hatte ich dir glaube ich schon ein paar Mal erzählt.
Ja, ja.
Und wenn ich so versuche, aus meinem Hals irgendwas rauszukriegen, da kommt nichts. Und bei dir dagegen?
Beim Spucktest, also dem unseriösesten aller Tests, meiner Auffassung nach. Als nächstes kommt bestimmt so eine Lackmusfolie zum Drauffurzen. Da kannst du dann auch nach 20 Minuten lesen. Den habe ich gemacht und das ging ausgezeichnet. Das ist halt der Vorteil des Rauchens, ist halt einfach, da ist immer was.
Da ist immer was. Ja. Grün oder gelb?
Grün oder gelb was?
Der Auswurf.
Oh, da sind wir jetzt schon.
Warum nicht? Weiß nicht, ob wir da später nochmal dazu kommen.
Das changierte, weil ich vorher einen Milchkaffee hatte, changiert das so ein bisschen in so ein militärisches Ocker.
Senfgelb.
Nee, gar nicht mal. Das hatte schon was Camouflage-mäßiges.
Schön.
Das Problem war eher die Menge, weil dieser Test. Das ist tatsächlich der ganze Tisch mitgetestet worden und auch der ist komplett negativ. Da bin ich froh.
Du rauchst noch und das finde ich, wenn ich das mal sagen darf, ich finde das so toll. Du hast ein
beschissen.
Es kommen ja ganz viele Leute und haben jetzt dann so einen USB-Stick dabei und du hast noch so ein kleines Kästchen und da sind die Zigaretten drin und dann hast du vor der Sendung gesagt, ich gehe noch kurz eine rauchen. Ich finde das eigentlich fast so, wie wenn man Dinosaurierknochen findet. Das gibt's nicht mehr oft.
Aus
irgendwie
gutem
und
Grund
findet man es trotzdem gut.
Ja. Mann, es ist natürlich, ich habe spät angefangen mit Rauchen, wirklich spät.
Warum? Also, warum fängt man spät an?
Ich wollte nie rauchen. Ich war immer die Partybremse, bis ich 35 war, weil ich habe nie Alkohol getrunken. Auf Partys, dementsprechend, als man Jugendlicher war, jetzt muss ich aufstoßen, genau an der richtigen Stelle. Als ich Jugendlicher war, wir waren alle Mofa-Fahrer, ich habe nie ein Bier getrunken, bis ich, glaube ich, 25 war. Ich habe nie geraucht, ich habe auch nie am Joint gezogen, bis ich 25 war, danach dann aber doch. Aber ich habe mit 35, hatte ich so einen schweren Depressionsschub, dass mir, dann ist ja alles so ein bisschen egal, wir wollen das jetzt nicht runterbrechen oder vereinfachen. Ich habe mir dann eine Schachtel Zigaretten geholt und habe, es war eigentlich genau so, dass ich im Kino war, ich wollte ins Kino einen Film gucken. Und das hat mich so überfordert, das Kino, als das Licht ausging, dass ich leichte Angstzustände gekriegt habe. Dann bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe mir eine Schachtel Zigaretten geholt und habe damals gelesen, wie hieß das Buch nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr, von T.C. Boyle, das von Kellogg handelt, dem Typen, der die Kellogg's Cornflakes erfunden hat. Ja, ich komme jetzt nicht drauf.
Ich auch nicht.
Ich habe das Buch gelesen.
Flakes?
Nein, es hieß nicht Flakes. Okay. Es hieß völlig anders. Die Hörer werden es wissen. Und habe angefangen zu rauchen.
Wobei, lustig, weil man, also nicht lustig, aber
die ersten vier Zigaretten sind ein Kracher.
Sind sie? Weil was? Total, die haben die dich dann dahin gebracht, wo du hin wolltest? Nämlich irgendwie ruhig gemacht oder betäubt? Oder?
Die ersten vier Zigaretten hauen nicht komplett aus dem Pantinen. Und dann setzt natürlich sofort der Nikotin-Gewöhnungseffekt an und ich verabscheue mich ein bisschen dafür. Ich rede mir das immer wieder schön, dass ich sage, ich habe erst mit 35 angefangen. Nicht wie meine Freunde mit 11 auf dem Schulhof, sondern...
Mhm. Aber die haben halt auch mit 35 wieder aufgehört und dann am Ende kommt das Gleiche raus.
Naja, ein paar sind auch gestorben halt einfach. Und ich habe halt angefangen, ich tröste mich damit, dass ich dann angefangen habe, wo ich es intellektuell hätte besser wissen müssen, was auch nur ein schwacher Trost ist. Und ich versuche es mir echt abzugewöhnen, aber es ist ganz, ganz, ganz schwer. Weil morgens, wenn ich einen Kaffee trinke, bilde ich mir ein, jetzt eine schöne Zigarette, was auch stimmt. Und über Tag raucht man gewohnheitsmäßig und ist eigentlich nicht gut. Und ich verachte mich ein bisschen dafür.
Ja, aber halt nicht genug.
Aber danke, trotzdem danke fürs... Ja, aber halt nicht genug, genau.
Da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, tatsächlich. Ich glaube, du verachtest dich für einige Dinge. Du bist ja jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich melde mich im Fitnessstudio an.
Natürlich bin ich im Fitnessstudio angemeldet. Es ist eher eine stille Teilhaberschaft, aber ich bin im Fitnessstudio angemeldet. Okay. Das ist auch wichtig, weil mein Fitnessstudio natürlich auf allen Vieren geht. Durch die ganze Corona-Pandemie und...
Ach so, okay.
Ich habe das auch mal scherzeshalber gesagt, aber es stimmt halt wirklich. Ich zahle weiter für mich und einen meiner besten Freunde. Ich gehe zwar nicht hin, also ich gehe jetzt genauso häufig hin, wie wenn keine Pandemie ist. Ich möchte aber auch, wenn die Studios wieder aufmachen, immer noch Mitglied sein, damit ich sagen kann, nee, freut mich. Ja. So, das ist einfach...
Ich weiß nicht.
Das ist so eine Ablasszahlung, dass ich Mitglied bin in einem Fitnessstudio. Ich nehme an, dass wenn ich jemand verfettet mit einem Herzinfarkt umfalle, dann werden die Leute mich von der Straße ziehen und dann werden die meine Taschen ausleeren und mein Mitgliedsausweis fällt mir als erstes in die Hände. Die denken sich, wow, Respekt, Sträter.
Hast du auch einen Organspendeausweis?
Ich habe Organspende. Habe ich einen Organ? Ja, ich habe.
Ich habe nämlich einen, weil ich zum Beispiel finde, dass mir das total... Im Gegenteil, also meine Organe sind, glaube ich, extrem super in Schuss und ich würde die sehr gerne weitergeben. Aber da gibt es ja ganz viele Leute, die eine andere Einstellung zu dem Thema haben.
Stell dir mal vor, du gibst deine Organe weiter. Du kriegst jetzt die Augen von Barbara Schöneberger. Was willst du mehr?
Ja, letztens hat mir wieder eine geschrieben.
Leute.
Eine Kuh, wie eine Kuh glotzt sie mich an. Ich habe Angst, ich schalte um, schreiben die Leute ganz oft in meine Kommentare. Dabei finde ich bei Kuh, ich habe andere Körperteile, die viel mehr der Kuh ähneln als meine Augen, ehrlich gesagt.
Merkst du, wie einfach eine Lücke entsteht, weil ich da nichts zu sage?
Ja, gut. Ja, ich bin in deinem Fall ehrlich gesagt vielleicht sogar ganz froh, dass du da nichts dazu sagst. Also,
so, wie ich das Thema einfach übergehe, weil die Leute reden solche Sachen schon mal. Die Leute sind doch gerne einfach mal verletzend und möchten Aufmerksamkeit. Kann man nichts machen. Organspende, ich halte das für eine gute Sache. Glaube aber, dass das mit jedem fortgeschrittenen Jahr, das ich lebe, mein Organspendeausweis wertloser wird. Weil irgendwann ist es... Ich weiß nicht, welcher Komiker das auf Netflix nochmal sagte in dem Special. Also er sagte, ich habe einen Organspenderausweis dabei, da stehen alle Organe drauf, die ich brauche. Und das ist so, das ist genau richtig.
Aber wenn du jetzt mal deinen Körper kurz so durchcheckst, weil ich kann es jetzt nicht machen, weil es ist eine Scheibe zwischen uns. Was an dir würdest du sagen, ist absolut super brauchbar noch für zur Weitergabe?
Leber. Nieren funktionieren gut. Mhm. Herz habe ich, ist schon eine Zeit lang her, dass ich es wieder abchecken lassen. Muss ich bald mal wieder.
Mhm. Augen? Hast du inzwischen Augen. Auch so eine, musst du auch eine Brille aufsetzen, ja, wenn du was liest?
Das ist ja die Scharlatanerie. Verstehst du? Ich habe eine Brille, ich habe eine Lesebrille, um die Augen zu entlasten. Mhm. Die habe ich jetzt so lange genommen, um die Augen zu entlasten, dass ich unscharf sehe, wenn ich sie abnehme. Mhm. Was ist das für eine? Jetzt habe ich die Augen darauf trainiert, mit der Lesebrille zu arbeiten. Die sind also genauso entlastet wie vorher, nur habe ich dieses Gestell im Gesicht. Und aber ich, ja, so an sich ist das tadellos. Ich habe nichts im Führerschein stehen, wo es heißt, sie müssen eine Sehhilfe tragen. Mhm. Was auch klingt wie Personal, oder?
Mhm, total.
Die Sehhilfe steigt gleich zu.
Brauchst du nichts erzählen, weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich habe ja diese sehr, sehr, sehr dicke Brille immer gehabt, schon als Kind.
Ehrlich?
Ja, mit 3. Das war wirklich nicht
das war damals so, ne?
Das war damals, das ist auch heute noch so, aber ich glaube, heute ist man mit einer Brille nicht mehr so stigmatisiert, aber damals gefühlt hatte kein Mensch eine Brille.
Das war damals, was heißt damals? Ich meine.
Ja, damals, also was
das
war
klingt,
das
so damals, lange du erzählst her. Du, als wäre es nach dem Krieg gewesen, ja. Aber gut, ist irgendwie alles nach dem Krieg, aber das war damals, war es so ein bisschen, ich komme auch noch aus der Generation. Ich hasse mich dafür, wenn ich Sätze sage, wie ich komme aus der Generation.
Ja, aber diese
das ist so
Sätze,
richtig unangenehm.
Die kamen mir früher gar nicht über die Lippen und inzwischen muss ich mich bremsen, dass ich die nicht ständig benutze. Woran liegt das?
Immerhin benutze ich nicht meine Generation. Es gibt ja auch Leute, die sagen, meine Generation, die sprechen für eine gesamte Bevölkerungsschicht dann. Bei uns war das so, bei mir in der Schule, dass du echt noch Kinder hattest, die hatten so ein Auge mit dem Pflaster abgeklebt und dann so eine scheißige Brille drüber.
Ich hatte ein lustiges, das war glaube ich so eine Giraffe oder so, die da drauf, oder ein Zebra.
Ja.
Und ich habe nämlich auch noch geschielt. Also es stimmt schon, ich hatte ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Und wenn ich müde bin, rutscht mir mein eigenes Auge, mein eines rutscht immer noch weg. Das heißt ja Briefträgerblick. Also einen Blick auf sozusagen auf den Briefkasten und einen auf die Adresse vom Umschlag.
Kannst du mir mal sagen, warum die auf die Pflaster früher in der Schule Zebras gedruckt haben und nicht einfach ein Auge? Ich meine, das hätte doch wirklich das Problem.
Spooky. So ein falsches Auge da drauf, was dich die ganze Zeit so anstarrt irgendwie. Ich glaube, da hätte man keine Freunde.
Na, das sind jedenfalls die Kämpfer gewesen, die es in der Schule schon so schwer hatten, mit Auge abgeklebt und Brille drauf.
Ich habe das alles aufgeholt. Was nicht lief in der Zeit, das lief dann alles später, als ja. Das Pflaster weit, weit weg war.
Ja, ja.
Und dann habe ich einfach am ganzen Körper darauf geachtet, kein einziges Pflaster irgendwo kleben zu haben. Und dann bin ich nochmal losgegangen. Und dann habe ich alles gemacht, was ich damals nicht konnte mit dem Pflaster.
Aha.
Und du weißt, was ich meine.
Ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Finde ich gut.
Und das hat mich irgendwie dann enttraumatisiert.
Das ist ja das Enttraumatisieren, das ist ja das A und O. Wenn du das überzeugend oder gut für dich hinkriegst, ist alles gut. Weil wir alle schleppen Traumata. Traumi sollte der Plural sein. Findest du nicht auch? Von Trauma sollte also, der Plural Traumi sein?
Da ich ja das große Latinum haben, kann ich dir sagen, der du Plural von A ist in der Regel also Traumä.
Traumä? Sagt man nicht Traumata?
Traumata sagt man schon, aber auch nur deshalb, weil es, glaube ich, einer erfunden hat, der kein großes Latinum hat.
Okay, aber Klugscheißer schreibt sich noch mit K. Das ist vorne. Ja.
Klugscheißer,
okay, cool.
Und dann der Klugscheißer, da verändert sich gar nichts im Plural.
Toll.
Das ist super
gut.
Warst du gut in Deutsch?
Ja, in Deutsch war ich gut.
Kannst du gut schreiben? Also du kannst ja sehr gut lesen, aber kannst du auch gut schreiben? Also im Sinne von sehr Ortho, also bist du Orthograf Lambsdorff? Das darfst du benutzen.
Ja, also Orthograf Lambsdorff ist fantastisch. Kann ich nicht mehr, weil du es benutzt hast. Da bin ich eigen,
ach,
was Material
jetzt hör doch
angeht.
Auf.
Aber ich bin begeistert. Orthograf Lambsdorff ist für mich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und recht und die ganze Anfahrt hier. Das ist fantastisch.
Und keine Gage, nichts,
nein.
Nichts zu essen, gar nichts.
Wenn,
nur ein Spucktest.
Wenn du mich einlädst, interessiert mich auch kein Geld. So. Aber Orthograf Lambsdorff ist, du bist im Plus, du bist richtig im Plus. Orthograf, bist du so ein Orthograf, um diese Frage zu beantworten?
Mhm.
Ja, also ich mache wenig Rechtschreibfehler, bis auf das, was uns allen entgleitet, wenn man nicht aufpasst, den Das-Fehler, Doppel-S-S.
Nein, also komm, das ist doch wirklich das
Einfachste. Das ist wirklich das Ding, was ich, es wird ja auch nie, wenn du es aus Flüchtigkeit machst, wird es ja auch es wird ja auch von Word nicht erkannt.
Das nervt mich wahnsinnig, ja. Weil ich sehr viel diktiere und ich
Diktiere
ich verbessere
sind
nichts.
Für mich Elefanten, aber erzähl mal weiter.
Ich sehr viel diktiere.
Nichts kommt dran an Orthograf Lambsdorff.
Ich mach das dann, ich verbessere nichts. Ich lasse jeden Quatsch stehen, aber das verbessere ich immer, weil ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ich es nicht besser weiß.
Ja, ich weiß.
Und ich bin auch ein bisschen picky, also sehr viel mit Emojis. Das habe ich schon sehr häufig erzählt, aber ich erzähle es dir auch nochmal.
Mhm.
Wenn einer mir ein Emoji schickt, raus.
Emojis, also das, raus. Was ich am meisten hasse,
ja.
Ist dieses Emoji, wo diese Tränen seitlich rauskommen. Was angeblich, wohl bedeuten soll,
ich lach mich tot über dich.
Das stimmt überhaupt nicht. Diese Tränen raus bedeuten gerade noch mal gut gegangen oder irgendwie sowas. Das ist eine völlig andere Deutungshoheit, hat dieses Emoji. Ich hasse Emojis.
Wusstest du, und es ist wirklich, wirklich eine wahre Geschichte, dass Google aus dem Salat-Emoji das Ei entfernt hat, um die Veganer nicht zu... triggern.
Ja, gut. Wenn die Abbildung eines Eis schon ausreicht, was soll ich dazu sagen? Es wäre
ich
also.
Freue mich auf die Zukunft.
Es wird so sein. Ja, ich meine, nichts, also es schadet ja nicht, Dinge zu machen, die andere Leute so wenig wie möglich verletzen.
Absolut.
Weil die Hälfte aller Affronts passieren durch Gedankenlosigkeit und nicht dadurch, dass ich sage, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, was besonders verletzend wäre. Mhm. Und von daher kann man, wenn man es schafft, so wenig Leute wie möglich zu verletzen, ist das ein guter Ansatz. Ob das jetzt, ob es wirklich jemanden gibt, der sagt, hör mal, in dem Emoji hier, da ist ein Ei in dem Salat und ich bin Veganer, was stimmt mit euch nicht? Mhm. Dann kann ich nur sagen, dann nimm die Zucchini, du Opfer. An sich ist es gut, die Leute so wenig wie möglich zu verletzen, das stimmt schon.
Ja.
Ich finde es viel wichtiger, dass Emojis aller Hautfarben reingenommen worden sind.
Ja.
Das ist passend und war etwa 15 Jahre überfällig.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Aber da haben sie jetzt, glaube ich, alles nachgeholt, sozusagen, was danach zu holen war. Und jetzt kann man alles verwenden. Es gibt sogar ein Waffel-Emoji, seit es meine Sendung mit den Waffeln einer Frau gibt.
Ich verstehe das, aber das ist der Hashtag. Lass dir davon keinem was erzählen. Das ist einfach nur ein Hashtag.
Was heißt das?
Dass es wahrscheinlich kein Waffel-Emoji gibt, sondern dass du immer denkst...
Ach so, du meinst, das Hashtag ist die Waffel.
Ja,
das ist
es tut mir leid, dass sie dich hier getäuscht haben.
Das ist wahnsinnig lustig. Ja. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist so ein Ding und da sind so... Okay, ja, vielleicht hast du recht.
Das ist richtig bitter.
Oh, das ist so gemein. Ja. Wer hing über dein Bett, als du klein warst? Hast du jemanden angehimmelt?
Ja, habe ich jemanden... Wer hing über... Bruce Lee, glaube ich. Bruce Lee hing über meinem Bett. Bruce Lee in diesem klassischen... gelben Overall mit schwarzem Streifen und Nunchaku in der Achselhöhle. Hatte ich immer schon ein Faible für die 60er Jahre Godzilla-Poster. Das sind ja Filme, ich weiß nicht, ob du das kennst. Da müssen wir jetzt
Effekt, sag ich mal, noch nicht so fortgeschritten wie heute. Und da ist es natürlich, wenn man sich das heute anguckt, ist es wirklich wahnsinnig komisch, weil dann sieht man halt, dass das ein Modell war, was in einem Pub hängt und so.
Naja, ich sag mal so. Naja gut, die frühen Godzilla-Filme waren so, dass ein japanischer Herr in ein Gummikostüm gesteckt wurde und die in der schmalen Zeitspanne zwischen Überhitzen und Ersticken wurde dann eben mal was gedreht. Aber die Miniaturbauten von denen, die waren ganz, ganz toll. Wenn man sich das mal anguckt, da siehst du kleine Feuerlöscher, da siehst du kleine Stühle, Tische.
Ah, oh, toll.
Das war schon toll. Und das haben wir auch nicht hinterfragt. Ja, sehr. Und das habe ich immer sehr genossen. Ich mochte die Poster immer. Die waren angenehm trashig, schön bunt und trotzdem irgendwie künstlerisch mag ich immer noch.
Schön bunt. Führt mich zu einem. Eines interessiert mich noch. Wie wohnst du? Wohnst du schön bunt oder wohnst du ganz weiß?
Ich wohne ganz normal.
Okay.
Ich wohne ganz normal. Ich wohne so ein bisschen übergangsmäßig. Und ich muss... Ich und Kaffee, es tut mir so leid.
Warum musst du rülpsen? Aber gerade aufstoßen.
Aufstoßen.
Aber gerade hast du gesagt, Gott sei Dank, Mandelmilch da oder Hafermilch, da muss ich nicht so doll pupsen. Also insofern, ich hatte echt gehofft, dass wir dich gut auf der Schiene haben eigentlich.
Ja, du würdest Furzen jetzt viel weniger mitkriegen in der Kabine hier. Nicht ohne Grund, glaube ich. Habt ihr euch gerade erst überlegt, das durch eine Scheibe zu trennen.
Aber die Bildschirme hinter dir haben vor einiger Zeit angefangen zu flackern.
Also aufstoßen ist die ganze Zeit. Rülpsen ist ja, wenn man das Aufstoßen richtig zulässt, wenn man das feiert.
Oh ja, geil. Ist aber auch mal wieder schön.
Ja.
Und weißt du, was ich seit Neuestem mache? Auch wieder offen, also niesen und zwar so, als gäbe es keinen Morgen. Ich niese so laut, dass und die Aerosole, ich glaube, die fliegen über 4 Gartenzäune, über 6 Grundstücke drüber irgendwie.
Es verteilt sich verhältnismäßig schnell.
Das glaube ich auch.
So, und das ist halt so. Also, weißt du, das ist so aufstoßen ist unangenehm und tut mir leid. Es passiert oft, aber rülpsen ist quasi.
Ist
die goldene Palme von Cannes des Aufstoßens. Das ist so quasi rülpsen.
Ja, aber zugleich ist es auch jemand, der sich eben nicht im Griff hat, finde ich, wenn man rülpst. Und beim Aufstoßen ist es ein bisschen gesellschaftsfähiger.
Das ist oft auch beim Reden über Rülpsen der Fall, aber. Irgendwas ist ja immer.
Ich möchte gerne mit dir noch ganz kurz über Schnee, der auf Ceran fällt, sprechen, weil du bist tatsächlich mit diesem sommerlichen Thema jetzt im Sommer unterwegs noch ein bisschen.
Ja, ich kann nächste Woche, ich weiß nicht, wann dieser Podcast hier per Kassette an die Abonnenten verschickt wird, aber Ich kann nächste Woche in München auftreten. Ich kann auftreten, ich kann auftreten, 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 auftreten.
Und wie viele Leute dürfen da kommen? Egal.
Wie ich hörte, ich 500 Leute, deswegen mache ich es zweimal am Tag und zwei Tage aufeinander.
Oh Gott.
Um da 2000
Leute abzuarbeiten.
Abzuarbeiten ist ein zu hartes Wort dafür, um die alle zu sehen und denen das. Ich kann der, was da in mir vorgeht, ich werde die Nacht vorher nicht schlafen können. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich mein ganzes Programm nochmal ins Gedächtnis
rufen muss. Ich wollte gerade sagen, weil du alles vergessen hast.
Viel. Also, wenn ich die Augen schließe, sehe ich mein Programm wieder. Aber das ist noch sehr bruchstückhaft so. Ich werde diese Woche mich nochmal hinsetzen müssen und ein bisschen auffrischen müssen.
Wie viele Seiten muss man dann da so drauf haben? Müsst du das in Seiten oder in...
Ich lese ja gar nicht so viel. Ich lese tatsächlich, ich werde wohl nur eine Geschichte lesen.
Aber ansonsten hast du es im Kopf, aber du hast es ja irgendwann mal aufgeschrieben.
Ich habe das alles aufgeschrieben.
Also wie viele Seiten?
Das sind 60 Seiten ungefähr. Oh Gott. Ja, aber das ist ja kein Problem. Das ist ja... Erstmal kann ich es immer erzählen, wie ich will, sofern ich mich an spezielle Regeln halte. Selbst die Reihenfolge variiere ich manchmal nach Stimmung. Mal lasse ich was weg, mal füge ich was hinzu. Es ist eher nicht richtig improvisiert, aber es ist mehr wie eine Wundertüte. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Oh, du freust dich richtig.
Ach, ja, bloß auf.
Der Herr Sträter freut sich richtig auf
so.
Den Auftritt, wieder vor Menschen zu stehen.
Ich freue mich, ey. Das wird wirklich, ich hoffe, dass ich muss vorher gucken, dass ich mich im Griff habe. Ja. Wenn ich das erste Mal wieder vor Leuten stehe, weiß ich nicht, dass ich da losheule.
Ja, ich habe mir auch gedacht, wenn so viele Leute mich angucken, vielleicht fange ich an zu weinen. Ja. Ich weiß ja gar nicht, was passiert.
Ja, das kann auch mir passieren. Und das wollte ich eigentlich vermeiden.
Ja, ich bin total gespannt. Aber schön, dass du jetzt in so einer One-to-One-Situation einfach schon mal einen kleinen Einstieg in die Sache gekriegt hast. Zurück ins Leben.
Aber wenn du das sagst, da geht bei mir sofort der Puls, das Herz schlägt ein bisschen schneller und so. Das ist echt.
Hast du auch eine Pulsuhr? Meine Uhr kann genau messen, wie viele Schritte ich schon gegangen bin und wie schnell mein Herz schlägt.
Das ist sehr gut bei deiner Uhr. Meine Uhr ist eher Uhrmacher-Style analog. Sagen
wir
mal so.
Ich hatte vor 5 Minuten einen Schlag von 74 Beats per Minute.
Und bei mir ist, ich gucke drauf und stelle fest, ja stimmt, ich habe schweineviel Geld für die Uhr ausgegeben, deswegen schaue ich nicht so viel. So, meine Güte.
Ach Thorsten, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist um.
Aber du sagst es. Ja, denn ja,
das dann
ist
muss
bitter.
Man das auch akzeptieren. Aber wir haben jetzt, ich könnte noch ein bisschen mit dir weiter. Ich habe nichts davon gefragt, was ich mir aufgeschrieben hatte.
Das tut mir leid.
Aber darauf hatte ich gehofft.
Ja.
Echt. Dein Kaffee wollte ich noch ansprechen. Du hast einen eigenen Kaffee.
Ich habe einen eigenen, ja, sicher, mit Rokita, einer tollen Rösterei. Und da machen wir Kaffee, guten Kaffee, den ich selber verköstigt habe, den ich toll finde, 2-3 Mal umgestellt.
Ist der sauer?
Perfekt. Was ist der?
Ist der sauer?
Wie ist der sauer?
Es gibt ja sauren Kaffee, das mache ich nicht so gerne. Sehr geschmacksfrei.
Wer trinkt denn sauren Kaffee?
Sehr viele Leute in Berlin-Mitte, die sagen, we don't use sugar because we think sugar influences the taste of the coffee.
Ja, kenne ich keinen von. Aber okay. Gut. Nein, es ist ein starker Kaffee, ein guter starker Kaffee und die Erlöse gehen echt zu 100%. Da verdiene ich nichts mit. Gehen zu 100% an Hand for Hand. Die unterstützen Techniker. Also Techniker und Technikerinnen natürlich. Die nichts zu tun haben in Pandemiezeiten und die auch nicht wissen, wovon sie leben sollen, ist ja klar. Nächste Woche sehe ich wieder welche.
Oh Gott, du wirst,
es geht schon
bitte,
wieder los.
Wenn ihr Techniker seid und die Kabel verlegt bei Herrn Sträter am Programm oder das Mikrofon aufstellt oder irgendwas macht, Bühnenbau, ihr müsst damit rechnen, dass er euch an sich drückt.
Ja,
und euch herzt.
Das wird übergriffig.
Ach schön.
Ich versuche das mal zu vermeiden.
Wenn es übergriffig wird, komme ich auch. Ich freue mich, dass du hier bist.
Ich mich auch.
Wirklich?
Ich mich auch.
Thorsten, das wird gut.
Das ist immer total schön mit dir.
Ja, gell?
Man sagt das immer so, es klingt immer so arschkriecherisch.
Ich finde ehrlich gesagt, man hört das gar nicht so wahnsinnig oft, diesen
Findest
Satz.
Du echt
es war
nicht?
Echt total schön mit dir. Mhm. Habe ich früher öfter gehört. Ich meine es im Ernst, ja, man stellt sich auch nur noch so einen kleinen Kreis von Leuten irgendwie zur Verfügung, also zumindest so direkt. Und da finde ich das toll, das klappt gut mit uns, finde ich auch.
Finde ich auch, aber ich muss jetzt los zum anderen Podcast mit Attila Hildmann, deswegen.
Ist klar.
Okay, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, der Thorsten. Ich mag ihn.
Das kann man vielleicht auch nicht, aber ich bin auch Fan.
Ja,
absolut.
Toll. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr das mögt, was wir hier machen, dann können wir mit Nachschub dienen, denn wir haben ganz, ganz viele andere Gespräche am Start. Alle toll. Bei uns auf der Plattform bei barbaradio.de oder in der Barbaradio-App. Einfach mal reinhören und genießen. Und in der nächsten Woche gibt's wieder was Neues. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de